heute zum Thema »Ich bin bereit, mein Wissen zu teilen« mit dem Radsportler und geständigen Dopingsünder Stefan Schumacher. Stefan Schumacher galt als die größte Hoffnung des deutschen Radsports in der Ära nach Jan Ullrich. Bei der Tour de France 2008 gewann der Schwabe 2 Zeitfahren. Doch nur 3 Monate später folgte der tiefe Fall. Bei Nachtests kam heraus, dass er während der Tour das Dopingmittel Cera im Körper hatte. Schumacher leugnete jegliches Doping, dennoch wurde er gesperrt. Die nationale Anti-Doping-Agentur stellte Strafanzeige gegen den Radprofi wegen Betrugs zu Lasten seines ehemaligen Chefs beim Team Geroldsteiner, Hans-Michael Holzer. Es geht um rund 150.000 Euro. Seit dem 10. April läuft nun der Prozess gegen den 31-Jährigen. Kurz vor Verhandlungsbeginn, 4,5 Jahre nach seiner positiven Dopingprobe, bekannte Schumacher erstmals: Ja, ich habe gedopt. Die Fragen stellt Philipp May.
Stefan Schumacher, Sie haben gedopt. Sie sind 2008 mit dem Blutdopingmittel Cera erwischt worden. Jetzt läuft ein Strafprozess wegen Dopings bzw. wegen Betrugs an Ihrem damaligen Arbeitgeber, Geroldsteiner Teamchef Hans-Michael Holzer, gegen Sie. Es geht um 3 Monatsgehälter. Sie haben lange gestritten, jemals gedopt zu haben. Jetzt kommt das Geständnis kurz vor Prozessbeginn. Das sieht ein bisschen nach Prozesstaktik aus.
Ja, ich verstehe natürlich die Kritik von der Gegenseite. Man versucht natürlich dann, mir Vorwürfe zu machen, die ich natürlich auch verstehe. Das ist alles legitim. Nur Fakt ist, dass es so nicht stimmt. Ich hatte im November von der Staatsanwaltschaft oder vom Richter eben das Angebot, das Ganze im Schnellverfahren durchzuziehen. Ich hätte eben gestehen müssen und wäre mit einer relativ milden Strafe davon gekommen. Das heißt, in etwa 180 Tagessätze standen zur Debatte bei meinem damaligen Gehalt 2012, in dem ich in etwa 40.000 Euro verdient habe. Mit Abzug der Steuern und so weiter wäre das ja eine relativ milde Strafe zwischen 10.000 und 15.000 Euro gewesen. Ich hätte es mir damals leichter machen können. Es war aber für mich dann ein langer Prozess, also ich habe viel diskutiert, natürlich auch mit meinen Angehörigen, vor allem mit meiner Frau. Und mir wurde damals klar, dass das vielleicht die letzte Chance ist, wirklich mit meiner Vergangenheit auch aufzuräumen, reinen Tisch zu machen. Es war immer die Hoffnung da, seit 2008 die Sache irgendwo abschließen zu können, hinter mir zu lassen und nach vorne zu schauen, was mir wirklich ehrlich gesagt nie ganz gelungen ist. Und das Bedürfnis, auch über die Vergangenheit zu reden, wurde immer größer und deswegen habe ich den Weg gewählt. Zum einen, weil ich nicht mehr lügen wollte. Fakt ist auch, dass ich meinen damaligen Arbeitgeber nicht betrogen habe. Das heißt, in dem Fall, dem Betrug zuzugeben, wäre eine weitere Lüge gewesen. Und so habe ich eben den schwereren Weg gewählt, mich jetzt hier über viele Prozesstage eben ja, der Sache noch einmal zu stellen. Und geht natürlich auch ein großes Risiko, wenn die Sache schiefläuft, geht's um andere Zahlen.
Sie haben es gerade schon angesprochen. Sie sagen, klar, natürlich habe ich betrogen, aber eben nicht meinen Teamchef Hans-Michael Holzer. Der wusste eben Bescheid, gerade dass ich Cera genommen habe. Woran machen Sie das genau fest?
Zum einen muss ich vorgreifen und sagen, klar habe ich viele Leute betrogen. Zum einen die Opfer sind vor allem die Fans, die Radsportfans, die in den letzten Jahren wirklich unter dieser ganzen Problematik leiden, die den Sport lieben, aber wahrscheinlich auch nicht mehr wissen, was sie von der ganzen Sache halten sollen. Dazu kommt, dass ich zum Teil ja auch Mitstreiter, die sicherlich auch, es gab auch zu der Zeit Rennfahrer im Peloton, die sauber unterwegs waren, die sind natürlich auch Opfer der Situation.
Das war aber die Minderzahl wahrscheinlich.
Würde?
Das war aber wahrscheinlich die Minderzahl.
Schwer zu sagen, jetzt ist das in Zahlen auszudrücken. Ich sage, zu dem Zeitpunkt würde ich sagen, hat die Mehrheit in irgendeiner Form manipuliert. Wenn wir jetzt von der Person Hans Holzer sprechen, dann sage ich ganz klar, er war über viele Jahre, über 15 Jahre im Radsport, bis 2008 beim Team Geroldsteiner. Ab 2011 hat er dann das Engagement bei Katjuscha angenommen und er hat mehr, als wie man so schön
ein
sagt.
Ein russisches Radsportteam.
Ja, eben. Also gut, ich will jetzt nicht schlecht über die Russen sprechen. Ich hätte den Vertrag bei Katjuscha auch angenommen, aber ich habe mich ja auch im Gegensatz zu ihm niemals so weit aus dem Fenster gelehnt und mich als Anti-Doping-Papst aufgeschwungen. Was ich sagen will, er hat mehr, als man so schön sagt, beide Augen zugedrückt. Er hat das Team geleitet, er hat die Leute eingestellt, unter anderem die Teamärzte, und er hat ganz klar die Strukturen geschaffen, dass eben immer, auch im Team Gerolsteiner manipuliert wurde.
Es gibt ja jetzt genau einen Schlüsseltag in diesem Prozess, das ist der 17. Juli, es geht ja um das Zera-Doping. Da wurde klar innerhalb des Pelotons während der Tour de France, dass Zera eventuell nachweisbar ist. Sie sagen, spätestens da muss Holzer gewusst haben, dass sie Zera benutzt haben. Warum?
Es war schon vorher klar, dass man Zera eventuell in extrem hoher Dosierung auffinden kann im Urin. Es ist eine lange Geschichte. Zera ist ein großes Molekül, was im Urin eben nur unter extremer Belastung, bei extrem hoher Dosierung auffindbar war. Das Risiko war klar. In meinem Fall, ich habe es eben wirklich relativ niedrig dosiert. So habe ich mich auf der sicheren Seite gefühlt. Trotz alledem, mit dem Fall Rico ging natürlich da ein großer, ist eine Bombe geplatzt sozusagen. Es war für
der
für
aufgeflogen alle, ist während der Tour de
der
France.
Der ist aufgeflogen während der Tour de France, eben als einziger während der Tour de France im Urin überführt mit dem damaligen Test, den es gab. Und sicherlich für uns Betroffenen, die natürlich das Produkt auch sozusagen konsumiert hatten, mir ging auf gut Deutsch der Arsch auf Grundeis. Ich habe mich sicherlich auch auffällig verhalten. Daraufhin gab es im Team Gespräche. Ich wurde von der Teamleitung angesprochen.
Weil sie sich im Bus auffällig verhalten haben, als er gesagt hat, dass es jetzt nachweisbar ist.
Ja, nicht nur im Bus. Also die Szene wird immer ein bisschen dramatisiert.
Dass alle gejubelt hätten sind leichenblass geworden.
War kein Jubelschrei im Bus. Es war so ein bisschen ein sarkastisches Gelächter, so würde ich es vielleicht beschreiben. Und klar, ganz gezielt mir und auch meinem Teamkollegen Bernhard Kohl ging es da ein bisschen anders. Ich weiß auch nicht, ob wir die Einzigen waren, die sich da nicht so wohl gefühlt haben. Von uns beiden kann ich sicher sagen. Klar, in dem Fall hat man dann eben auch gesehen, die Situation war extrem. Ricardo Rico wurde natürlich sehr medienwirksam von der Polizei abgeführt. Es waren zig Journalisten, die Fotos gemacht haben. Ihm wurden Handschellen angelegt, er wurde ins Auto gesteckt und abgeführt. Und ja, da läuft es dann natürlich, wenn man befürchtet, eventuell der Nächste sein zu können, da läuft es dann schon kalt den Rücken runter.
Und wie ging es dann weiter? Was haben Sie dann gemacht, als Sie sich auffällig verhalten haben?
Zunächst die Etappe gefahren und gebetet. Auf gut Deutsch konnte man da nur noch beten. Und ich habe einfach gehofft, dass es nicht auffliegt. Ja.
Haben Sie sich offenbart, irgendjemand im Team?
Also es gab dann spätabends den Anruf von Hans Holzer bei mir auf dem Zimmer. Er hat gemeint, in sehr ernstem Tonfall, er müsste mal mit mir reden. Ich kam dann daraufhin in sein Hotelzimmer. Da habe ich dann Marc Schmidt und den Teamarzt und Christian Hend, den sportlichen Leiter, aufgefunden. Es war so eine Art Tribunal. Was ich dazu sagen muss, ich hatte vorhin schon Marc Schmidt eben in einem schwachen Moment. Der hat mich eben unter vier Augen darauf angesprochen, was mit mir los sei. Ihm habe ich gegenüber sozusagen mich offenbart. Umso absurder war die Situation, dann eben diesen dreien gegenüber mich da zu verantworten sozusagen.
Und der Marc Schmidt, der hat dann Holzer Bescheid gesagt, also Holzer.
Das weiß ich nicht im Detail. Jedenfalls hat Holzer ja auch im Prozess gesagt, dass er mit Marc Schmidt intensiv darüber gesprochen hat. Marc Schmidt, sein Vater, ist Anwalt. Ich beziehe mich jetzt einfach auf die Dinge, die Hans Holzer im Prozess vorgetragen hat. Marc Schmidt hatte angeblich seinen Vater, der ja Anwalt ist, informiert. Der wiederum hat dann Hans Holzer eben geraten, mich da vor mehreren Leuten darauf anzusprechen, um sich, so wie ich es verstanden habe, einfach juristisch irgendwo auch abzusichern, nichts mit der Sache direkt zu tun zu haben. Ja, ich bin dann in das Zimmer gegangen mit schlotternden Knien, also mehr als durch den Wind, und habe eben dann erst im Laufe des Gesprächs verstanden, also ich war vollkommen überzeugt, dass mir jetzt mitgeteilt wird, dass ich positiv getestet werde und eventuell in den nächsten 5 Minuten vielleicht die Polizei vor der Tür steht und die ganzen Journalisten, also praktisch die gleiche Szene, die ich am Vormittag miterlebt hatte im Falle Rico. Das heißt, ich war quasi panisch, und dann ging das Gespräch los, und Holzer hat mich dann eben gefragt, ob ich das Zera genommen habe, und das lief dann irgendwie alles wie in Zeitlupe, aber ich habe dann erstmal registriert, okay, wenn er mich fragt, dann bin ich wohl noch nicht positiv, weil sonst müsste er mich ja nicht fragen. Er hätte mich ja dann vor vollendete Tatsachen stellen können. Daraufhin habe ich dann einfach verneint, weil es ist schwer zu erklären, im ganzen Thema Doping, wenn es zum Gespräch kam mit Teamärzten, mit Beteiligten, auch mit Teamkollegen, zu denen man Vertrauen hatte, mit denen man sich eben ausgetauscht hat, dann war es grundsätzlich so wie eine Art goldene Regel, dass man diese Gespräche unter vier Augen führt. Wenn angenommen ein Teamarzt, der involviert war, der wusste, dass ich, was ich mache, ich in einem Zimmer, mit einem Zimmerkollegen im Zimmer war, wo ich, der Teamarzt und der Teamkollegen, also alle wussten, was läuft, habe ich trotzdem das Gespräch nicht unter sechs Augen gesucht, sondern habe eben dann, wenn ich eine Frage hatte, dem Teamarzt zum Beispiel gefragt, hey, können wir uns in 5 Minuten nochmal treffen auf deinem Zimmer? Ja, einfach um keinen der Beteiligten in die Bredouille zu bringen, weil das eben schon ein sensibles Thema ist und man unter vier Augen viel sprechen kann.
Mit welchen Teamärzten haben Sie sich da ausgetauscht?
Ja, da will ich jetzt keine konkreten Namen nennen. Ich habe gesagt, ich bin offen. Ich werde alle meine Erfahrungen und alles mein Wissen mit den relevanten Organisationen.
Aber man hat da keine Abstufung gemacht. Im Prinzip hätten Sie zu jedem Teamarzt mit dem Thema gehen können.
Das wäre jetzt nicht 100% richtig. Man konnte mit allen Teamärzten sicherlich über das Thema sprechen. Jedoch alle über einen Kamm zu scheren, wäre falsch. Es gab schon Unterschiede.
Warum schließen Sie jetzt genau daraus, dass Holzer Bescheid gewusst haben muss?
Er hat deswegen Bescheid gewusst, weil, wie gesagt, die Teamärzte waren über Jahre hinweg schon lang vor meiner Zeit da. Und es gibt eine Reihe von Beispielen. Es geht jetzt natürlich viel darum, Wort gegen Wort. Ich habe viel erzählt vor Gericht, auch in der Presse. Holzer widerlegt das Ganze natürlich, muss er auch, um sich zu verteidigen. Wenn ich mal ein Beispiel jetzt herausziehe, wo es jetzt nicht Wort gegen Wort geht, wo ich vielleicht auch gar nicht direkt involviert bin, dann nenne ich mal einfach die Geschichte von Levi Leipheimer, die ja Holzer selber in seinem Buch geschildert hat, die er ja auch im Prozess wiedergegeben hat. Ihm war es klar, dass er manipuliert hatte. Es gab ja auch die klare Aussage von der UCI, dass man ihn eigentlich aus dem Rennen nehmen sollte damals in der Tour. Holzer sagt heute, er hätte einen zweiten Dopingfall nach Danilo Hondo 2005 nicht verkraftet, weil sich der Sponsor eben zurückgezogen hätte. Gut, das kann man alles verstehen. Er hat dann Levi die Tour zu Ende fahren lassen. Fakt ist aber auch, dass eine Woche später dann die Deutschlandtour auf dem Programm stand und Leipheimer wieder am Start war und die dann auch gewonnen hat. Und Holzer das als großen Triumph gegen die Erzrivalen von T-Mobile eben verkauft hat. Und die Geschichte geht dann eben weiter bis in 2006. Als Levi Leipheimer dann die Dauphiné gewonnen hat, die Standortbestimmung vor der Tour, die härteste Rundfahrt im Vorfeld der Tour. Und laut Aussagen von Holzer gab es damals schon wieder Probleme, also die Blutwerte haben wohl verrückt gespielt. Man hat sich morgens wohl ständig damit beschäftigen müssen, die Blutwerte runterzudrücken. Das heißt, es wurden Kochsalzlösungen infundiert. Levi hat dann die Dauphiné Libéré gewonnen. Die Teamleitung hat eben dann entschieden, okay, wir lassen alle Sprinter, wie zum Beispiel Robert Förster und Sven Kraus, der als Anfahrer eigentlich vorgesehen war für die Tour, die lassen wir zu Hause, weil Levi ist so gut drauf, der kann aufs Podium fahren, der kann die Tour gewinnen eventuell. Ganz einfach, Anti-Doping-Kampf oder klares Commitment gegen Doping sieht meiner Meinung nach anders aus.
Wie groß war denn die Verantwortung von Hans-Michael Holzer dafür zum Beispiel, dass Sie gedopt haben oder dass überhaupt gedopt wurde im Team Gerold Steiner?
Ja, da gibt es jetzt viele Punkte. Zum einen kann ich ganz klar sagen, wenn wir jetzt auf diesen Dopingfall mit dem Zera ansprechen, der ja dann letztendlich das Fass zum Überlaufen gebracht hat, dann war es ganz einfach ein Teamarzt, der mir zum einen gesagt hat, Zera ist nicht nachweisbar, das läuft heute, 2008 ist das eben so der letzte Schrei. Wenn wir da vorne mitfahren wollen, muss man da sich den Mittel eben bedienen und zum anderen mir das auch beschafft hat. Und dieser Teamarzt war über viele Jahre hinweg im Team, lange vor meiner Zeit. Und
in dem Prozess ist herausgekommen, mehr oder weniger deutlich geworden bis jetzt, dass es sich um den Italiener Giuliano Peruzzi handelt. Können Sie das bestätigen?
Ich will da darauf nicht eingehen. Ich muss wieder betonen, ich will in der Presse niemanden öffentlich denunzieren. Das wird mir oft zum Nachteil ausgelegt, weil man mir eben sagt, ich würde die Omerta aufrechterhalten im Radsport und ich würde nichts zur Aufklärung beitragen. Wie gesagt, ich werde alles mein Wissen mit den relevanten Organisationen teilen. Aber Fakt ist, dass ich mich selber als Verantwortlicher für die Situation sehe. Ich bin in das System reingekommen. Ich habe aktiv nach den Dingen gefragt. Ich wollte gewinnen. Ich wollte nicht hinterherfahren. Radfahren macht einfach keinen Spaß und vor allem Rennenfahren macht keinen Spaß, wenn man irgendwann in Position 80 hängt und nur darauf warten kann, irgendwann abgehängt zu werden. Und so war es mir einfach, für mich einfach ein Teil meines Jobs, mich wirklich, wie man damals auch so schön gesagt hat, professionell vorzubereiten. Ich war einer der Topverdiener im Team. Die Teams leben nun mal von den Spitzenergebnissen der Fahrer und deswegen will ich niemanden öffentlich denunzieren. Giuliano Peruzzi war immer jemanden, der gut zu mir war, der in seinem Leben wahrscheinlich auch seine Fehler gemacht hat, der aber auch den Rennfahrern gegenüber, der die Rennfahrer aufgeklärt hat in Sachen Gesundheit und nicht verrückt gespielt hat. Und ich kann nur sagen, Giuliano Peruzzi habe ich als einen Mensch kennengelernt, den ich wirklich schätze, der mir vor allem auch in meiner Zeit, meine Frau leidet schwer unter Morbus Crohn. Er ist definitiv ein sehr guter Mediziner und er hat uns da sehr viel weitergeholfen.
Also kann man schon sagen, Sie haben erzählt, Sie haben eine große Verantwortung für Ihr Team gespürt, Erfolge einzufahren. Es ist tatsächlich so, dass man irgendwann als Fahrer schlicht und einfach, gerade als junger Fahrer, vor der Entscheidung steht, entweder ich dope, ich mache dieses Spiel mit oder das war's.
Also wir sprechen jetzt von den Jahren, in denen ich das betrieben habe. Ende 2003 angefangen und Mitte 2008 damit aufgehört. Das heißt, in dem Zeitraum habe ich das so erlebt. Es geht nicht um eine Tour durchfahren zu können. Die Tour, da stehen eh nur die Besten der Welt am Start, alle in Topform. Und eine Tour zu bestreiten, vielleicht auch Etappen zu gewinnen mit Glück, wenn alles gut läuft, halte ich für realistisch. Fakt ist aber auch, dass es zu dieser Zeit einfach nahezu unmöglich war, bei den ganz großen Rennen wirklich sozusagen die Wurst vom Teller zu ziehen. Und ich gebe ganz ehrlich zu, ich bin ein Typ, für mich gibt es eben 100% oder gar nicht und ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich wollte ganz vorne mitspielen im Konzert der Großen, wollte die Rennen gewinnen, wollte meiner Leidenschaft nachgehen, meinen Traum leben. Dementsprechend habe ich eben meine Entscheidung getroffen, auch wenn ich heute rückblickend erkennen muss, dass es zum Teil ganz einfach die falschen waren.
Die Mittel Ihrer Wahl waren zum einen Wachstumshormone, Kortikoide, Cortison und EPO-Varianten wie zum Beispiel Cera oder eben auch halt ganz normales EPO. War das alles? Haben Sie zum Beispiel auch Eigenblutdoping gemacht?
Nein, also Eigenblutdoping habe ich nie betrieben.
Warum nicht?
Zum einen ein gewisser Respekt vor der Sache und zum anderen einfach die fehlenden Kontakte. Ich meine, die anderen Dinge sind irgendwo alle relativ leicht zu beschaffen.
Also es ist nicht so, dass im Profizirkus jeder Zugang zu allem hat?
Oder nee, da gibt es natürlich große Unterschiede. Ich meine, man muss sozusagen Augen und Ohren offen halten. Der eine hat Glück oder Pech oder wie man es beschreiben will, kommt eben in die Situation, gewisse Leute kennenzulernen. Wenn man jetzt von Eigenblutdoping spricht, wenn man sieht, was für Organisationen dahinter stehen, wie jetzt hier in der Operation Puerto oder Humanplasma, dann steckt da zum einen natürlich ein unglaublicher Background dahinter. Also man muss sich vorstellen, das sind Maschinen, Zentrifugen, da wird Blutschock gefroren, das geht in die Hunderttausende, so eine Maschine sich anzuschaffen. Ich wüsste zum Beispiel gar nicht, wie ich sowas herbeschaffe, egal wie viel Geld ich hätte.
Hätten Sie es gemacht, hätten Sie die Chance dazu gehabt?
Ich habe darüber nachgedacht, ganz ehrlich. Wie gesagt, es kam nicht so weit. 2008 war es bei mir dann vorbei. Sicherlich, wenn ich mit dem Cera nicht aufgeflogen wäre, eine EPO-Variante hätte ich nicht mehr angerührt. Deswegen hätte ich mich eventuell nach Alternativen umgeschaut. Aber das ist jetzt alles, hätte, wenn, aber, weiß ich nicht. Ich will es nicht grundsätzlich verurteilen und nicht sagen, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich ein besserer Mensch war wie manche andere. Ich sage nur, es ist nochmal eine andere Kategorie. Man braucht eben eine unglaubliche Logistik auch. Jetzt, wenn man sich vorstellt, bei der Tour de France sich Blutbeutel ranzuschaffen, da braucht man ja wirklich absolute Profis im Hintergrund, die das Zeug sozusagen über die Grenze schaffen.
Ja, ganz offensichtlich noch nicht mal Eufemiano Fuentes war. Selbst bei dem ging ja auch einiges schief.
Genau, also klar, dann hört man natürlich auch Horrorgeschichten, wie die Geschichte damals von Hamilton, die er auch in seinem Buch beschreibt, die ist ja damals schon durchs Feld kursiert, dass da eben auch dann irgendwo Verunreinigungen waren oder eben verklumptes Blut. Und das sind schon Horrorgeschichten, vor denen man sich ja natürlich auch fürchtet. Und wie gesagt, für mich war das damals keine Variante, keine Option.
Sie sagen von sich selbst, Sie sind ein extremer Typ. Wenn Sie was machen, dann richtig. Es gibt ja so Sportlerumfragen. Es gibt ein Dopingmittel auf dem Markt, das garantiert Ihnen den Olympiasieg. Gleichzeitig wirkt es aber auch innerhalb von 5 Jahren tödlich. Es gibt da eine Umfrage, da sagt eine erstaunlich hohe Prozentzahl von Sportlern, 50% sagen, ja, nehme ich. Wie weit ist es bei Ihnen? Wie weit würden Sie gehen?
Von der Umfrage habe ich auch schon gehört. Muss jetzt ehrlich sagen, ist ja schon alles hypothetisch. Also dieses Mittel gibt es ja wohl so nicht und den garantierten Olympiasieg auch nicht. Trotz alledem kann ich mir nicht vorstellen, dass ich den Deal eingegangen wäre. Also Hand aufs Herz, ich glaube nicht, dass ich eine Lebenszeit von weiteren 5 Jahren in Kauf genommen hätte. Also ich muss auch dazu sagen, das Thema ist sehr, sehr komplex. Wenn ich jetzt gerade an die Belastungen im Radsport denke und vor allem auch eine 3-Wochen-Rundfahrt als Extremfall oder auch ein WM-Rennen über 270 Kilometer mit vielleicht 6000 Höhenmetern. Das sind alles Belastungen, die an sich schon nicht unbedingt gesund sind. Es gibt ja da auch die Diskussion, ob nicht gewisse Produkte, natürlich gibt es große Unterschiede, es gibt natürlich Dinge, die sind Gift für den Körper, mit denen man sich sozusagen runterwirtschaftet, aber EPO und eventuell anabole Mittel wie Testosteron oder Wachstumshormone in niedrigen Dosierungen können ja auch irgendwo unterstützend wirken. Man kommt nicht in diesen katabolen Zyklus rein, dass man sich komplett in den Keller fährt. Ich meine, ich will damit jetzt keine Werbung für das Doping machen, aber ich sag mal, der Leistungssport an sich und vor allem der Radsport mit den Belastungen ist natürlich schon irgendwo, wird in eine verrückte Kategorie gepusht und ich habe nicht das Gefühl, oder vielleicht habe ich es mir auch schön geredet, dass ich durch diese Mittel meine Gesundheit geschädigt hätte.
Nun wird ja schon seit Jahren über das Thema Doping im Radsport diskutiert, nicht nur in Deutschland, auch international. Keine Sportart hat wahrscheinlich so einen schlechten Ruf wie eben der Radsport. Auf der anderen Seite sind da die großen Veranstalter, wie zum Beispiel von der Tour de France, die Streckenprofile von Jahr zu Jahr schwerer und damit eben auch spektakulärer machen. Müsste man da nicht mal den Hebel ansetzen und sagen, jetzt drehen wir das Rad mal ein bisschen zurück, weniger ist mehr?
Zum einen bin ich definitiv davon überzeugt, dass der Radsport sich in eine gute Richtung entwickelt. Ich musste leider dran glauben, aber wie viele andere. Es gab unheimlich viele positive Fälle, die natürlich eine abschreckende Wirkung haben für das gesamte Peloton. Es wird im Radsport mehr getestet, mehr kontrolliert, es werden die modernsten Analysen angewandt. Das Adam-System, dieses Abmeldesystem, diese Whereabouts.
Dass man immer Bescheid geben muss, wo man ist.
Genau, das ging im Radsport los, der biologische Passport, der ja auch einfach ein Instrument ist, was wirklich auch Sinn macht. Da denke ich schon, dass es zum Teil in eine sehr, sehr gute Richtung geht und ich bin heute überzeugt, in der Zeit zwischen 2000 vielleicht und 2008 oder wo auch immer in der Zeit vielleicht die Mehrheit was gemacht hat, also das heißt zu unerlaubten Mitteln gegriffen hat, dann würde ich heute sagen, es ist eine Minderheit. Was ich dann auch wieder sehe, natürlich der Gigantismus, den ich jetzt so beobachte, ich bin ja in den letzten Jahren auch nicht die ganz großen Rundfahrten gefahren, der wirft schon Fragen auf. Also wenn ich beim Giro d'Italia sehe, dass eine Etappe über den Gavia, dann Mortirolo oben auf dem Stilfser Joch endet, und das in der dritten Woche, nachdem man schon 3 Bergankünfte in Folge hatte in den Etappen zuvor, die Vuelta im letzten Jahr mit, glaube ich, 11 Bergankünften, da denke ich, geht es irgendwo auch in eine falsche Richtung. Ich kann mich erinnern, 2003, da gab es einen Giro d'Italia, da hat Alessandro Petacchi als Sprinter 9 Etappen gewonnen. Heute können die Sprinter ihre Chancen an einer Hand abzählen und das Spektakel steht dann natürlich auch im Vordergrund und ich denke, auch in dem Fall kommen dann die Rennfahrer wieder zu kurz, weil das sind schon Leistungen, die da abverlangt werden, die ganz einfach unmenschlich sind.
Unmenschliche Leistungen. Dennoch haben Sie direkt nach Ihrer Sperre angefangen, sich direkt wieder aufs Fahrrad zu setzen. Sie sind ja anscheinend süchtig nach diesen unmenschlichen Belastungen.
Ja, sag ich mal, ich habe 2008 natürlich wirklich, bin ich in ein Loch gefallen. Als das rauskam, habe ich zunächst noch versucht zu trainieren. 2009 habe ich gelebt wie ein Hobbysportler. Bin irgendwo in Depressionen gefallen. Ich war nicht in der Lage, ein wirkliches Training abzuliefern. Ich wusste auch gar nicht, ob ich wieder kommen will, wirklich zurück in den Rennsport. Das Ganze hat mich damals überfordert und irgendwann kamen dann aber wieder diese romantischen Gefühle hoch. Also einfach, indem ich meine alten Strecken gefahren bin, die ich vielleicht als Schüler und Jugendfahrer bei mir über die Schwäbische Alb gefahren habe. Und da hängen so viele Erinnerungen mit dran. Irgendwelche Anstiege, wo ich weiß, ich habe vor dem Rennen damals Baden-Württembergische Meisterschaft. Da kam dann einfach wieder Emotionen hoch, wo ich mir dann auch eingestehen musste, der Sport, der liegt mir am Herzen. Und das ist auch irgendwo eine Liebe zum Sport, die ich nicht aufgeben will. Und ich wollte einfach wieder zurück. Ja, nicht, das sollte nicht der Schlussstrich sein. Das soll nicht das Ende meiner Karriere sein. Ich will es nochmal wissen. Ich liebe den Sport, auch wenn es zum Teil verrückte Qualen sind. Das über sich hinauswachsen ist im Radsport einfach der Reiz.
Jetzt fahren Sie für ein drittklassiges Team, kann man so sagen, Christina Watches, ein dänisches Team. Was ist Ihr Ziel? Wir haben Jörg Jaksche vor Augen, der ist nach seiner Sperre und dann hat er ausgepackt, ist nirgendwo mehr untergekommen in einem großen, großklassigen Team. Würden Sie wahrscheinlich am liebsten machen. Sie würden wahrscheinlich auch nochmal gerne die Tour de France fahren. Was macht Sie zuversichtlich, dass Sie anders enden als Jörg Jaksche, der in letzter Konsequenz dann seine Karriere beenden musste, weil er einfach eine Persona non grata war, die die Omerta gebrochen hat?
Zum einen muss man sagen, im Radsport drittklassig klingt immer nach Fußball, da wo sich die Leute auskennen. Wir fahren ja nicht nur gegen drittklassige Kollegen, sondern wir sind ja zum Teil wirklich bei All-Kategorie-Rennen am Start, wo auch die Weltklasse am Start steht. Zum Teil habe ich mich mit Leuten messen können wie Contador, Nibali, Bohnen, Pozzato, Chavanel. Ich bin die ganz großen, nicht die ganz großen Rennen, nicht die Tour, nicht den Giro gefahren, aber große Rennen und konnte mich dort auch beweisen. Das heißt, ich weiß zum einen, ich habe es sportlich noch drauf, auch auf sauberem Wege. Zum anderen sind es ganz einfach Dinge, die nicht alle in meiner Hand liegen. Ich kann nur mein Bestes geben. Ich kann mich voll konzentrieren auf meinen Sport. Heute, wenn man den Sport sauber betreibt, kommt es viel mehr noch auf die Details an. Es kommt darauf an, was du isst, wann du schlafen gehst. Kommt auf jedes Detail an. Trainingswissenschaft spielt eine viel größere Rolle wie vor Jahren noch. Ich versuche einfach alle Faktoren auszureizen. Ich habe jetzt noch ein paar Jahre. Ich bin jetzt im besten Alter für einen Rennfahrer. Für mich gilt es einfach nur jetzt 100% zu geben. Zum einen bin ich im Moment in einer sehr guten Mannschaft. Also ich habe einen riesen Spaß, wieder unterwegs zu sein. Ich habe tolle Teamkollegen. Ich genieße meinen Job. Aber klar, entweder geht es mit der Mannschaft eben nach oben oder ich kriege immer noch mal die Chance in einer Pro-Tour oder in einem Professional-Team. Das sind ganz klar meine Ziele. Und wenn ich die nicht vor Augen hätte, dann wäre ich auch gar nicht wieder zurückgekommen.
Und diese Chance ist auch realistisch, dass da Leute sagen, das anerkennen, was sie gemacht haben, dass sie ausgepackt haben.
Das kann ich nur hoffen.
Soweit das Sportgespräch. Ich bin bereit, mein Wissen zu teilen mit dem Radsportler und geständigen Dopingsünder Stefan Schumacher. Die Fragen stellte Philipp May.